Nicht vergessen, ja, Gemeinschaft ist so schön, ne? Nicht vergessen, wir haben gemeinsames Essen heute und jeder ist herzlich eingeladen zu bleiben. Es ist nie passiert, dass wir nicht genug Essen haben. Wenn, dann esse ich weniger. Das ist unser Leitvers für unsere Predigtreihe im Moment, Gottes Wesen. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Heute aber schauen wir einen Mann an. Das ist nicht der Mann. Aber hat etwas zu tun mit dem Mann. Aber wir schauen heute einen Mann an, der echte charakterliche Extreme zeigt. Er setzt die Keuschheit seiner Frau aufs Spiel, indem er eine Lüge erzählt, dass sie nicht seine Frau ist, sondern seine Schwester. Er hat Angst, von den Männern oder dem König getötet zu werden, weil seine Frau so schön ist. Von seiner Natur aus ist er ein Mann mit wenig moralischen Mut, sage ich mal, und viel zu ängstlich über seine eigene Sicherheit. Er hat auch Schwäche, wenn er unter Druck gesetzt wird. Zum Beispiel seine Frau besteht darauf, dass er ein Kind mit ihrer Dienstmagd zeugen soll. Und dann, wenn die Ehefrau eifersüchtig wird, ist er nicht stark genug, den Druck standzuhalten. Er schickt die Magden das Kind fort. Er hat keine starken Prinzipien und seine Verantwortung ist etwas mager. Trotzdem hat Gott ihn in seiner werdenden Geschichte benutzt. Gott, der Vater, ging so erfolgreich mit ihm um, dass dieser Mann seine Rolle als Vater der Israeliten, den Empfänger des Bundes und Wundervater von Isaak treu erfüllt hat. Okay, von wem rede ich? Wer ist dieser Mann? Die 1-Euro-Frage. Nein. Abraham. Genau. Abraham. Er wurde zu einem neuen Mann. Was er am meisten zu lernen nötig hatte, war in Gottes Gegenwart zu leben. In ihm, wie Jesus das so schön ausdrückt in Johannes 14,15. In ihm zu bleiben. Was für ein Bild hat Jesus benutzt in Johannes 15? Wie Rebe an einem Weinstock. Einfach in seiner Gegenwart zu leben, hat Abraham endlich gelernt und darin sich wachsen zu lassen. Das ganze Leben in Verbindung mit Gott zu leben. Nicht teilweise. Sonntags ist meine Zeit mit Gott. Dann montags nicht. So hat Abraham nicht gelebt. So hat er gelernt, das nicht zu tun. Es gibt eine entscheidende Geschichte in seinem Leben. Und diese Geschichte wollen wir jetzt anschauen. 1. Mose 22. Ich habe es hier, aber du kannst auch gerne eine Bibel holen und das selber mit mir lesen. Einige Zeit danach stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham, sagte er zu ihm, ja, antwortete er, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak. Zieh ins Land Moria und opfere ihn als Brandopfer auf dem Berg, den ich dir zeigen werde. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf, er spaltete Holz für das Brandopfer und sattelte seinen Esel. Dann nahm er zwei seiner Leute und seinen Sohn Isaak und machte sich mit ihnen auf dem Weg zu dem Ort, den Gott ihn genannt hatte. Am dritten Tag erblickte er den Berg aus der Ferne. Da sagte er zu seinen Leuten, ihr bleibt mit dem Esel hier, ich werde mit dem Jungen dort hinaufgehen, um anzubeten. Dann kommen wir wieder zurück. Abraham lud seinen Sohn die Scheite auf den Rücken, er selbst an den Topf mit den glühenden Kohlen und das Messer. So gingen beide miteinander. Da sagte Isaac: Vater, ja, mein Sohn, schau, wir haben Feuer und Holz, aber wo ist das Lamm zum Brandopfer? Gott wird schon für ein Lamm sorgen, mein Sohn. So gingen beide miteinander. Als sie die Stelle erreichten, die Gott ihm genannt hatte, baute Abraham den Altar. Dann schichtete er das Holz auf, fesselte seinen Sohn Isaac und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und dann griff er nach dem Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief der Engel Jahwes vom Himmel her: Abraham, Abraham! Ja, antwortete er. Halt ein, tu dem Jungen nichts zu leide. Jetzt weiß ich, dass du Gott gehorchst. Denn du hast mir deinen einzigen Sohn nicht verweigert. Als Abraham dann aufblickte, sah er einen Schafbock, der sich mit seinen Hörnern im Gebüsch hinter ihm verfangen hatte. Er holte das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Und den Ort nannte er Jahwe sorgt vor. Noch heute, sagt man, auf dem Berg Jahwes ist vorgesorgt. Noch einmal rief der Engel, ich habe mich gewechselt, Jahwes Abraham vom Himmel herab zu. Ich schwöre bei mir selbst, sagt Jahwe, weil du das getan und mir deinen einzigen Sohn nicht verweigert hast, werde ich dich mit Segen überschüttern und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, so wie die Sterne am Himmel und die Sandkörner am Strand. Sie werden ihre Feinde besiegen und ihre Städte erobern. Und durch deine Nachkommen werden alle Völker der Erde gesegnet sein, weil du mir gehorcht hast. Gott stellt Abraham auf die Probe. Gott macht das mit Absicht. Mehrere Proben hat er schon bestanden in seinem Leben. Und jetzt kommt ein schwieriger Test. Töte deinen Sohn. Ich finde es interessant, nicht alle Ausleger sehen das ein, dass Gott Abraham gesagt hat, töte deinen Sohn. Sondern das hebräische Wort, fand ich interessant, bedeutet hinaufgehen. Was viele auslegen als um zu opfern, um deinen Sohn zu opfern. Wie andere meinen, Gott hat Abraham nicht gesagt, opfer deinen Sohn, sondern geh mit ihm hinauf. Abraham hat es so verstanden, dass er seinen Sohn opfern soll. Das passt für mich ein bisschen mehr mit diesem Abraham zusammen, wie er so war, wie er so drauf war in seinem Leben. Mal gehorcht, mal nicht, mal gehorcht, mal nicht, bis er wirklich verstanden hat, was es heißt, mit Gott zu leben, mit ihm zu gehen. Und er lernt ein Stück weiter hier in dieser Geschichte. Als er das verstanden hat, vielleicht auch wegen die ganzen Nationen, die rings um ihn her doch Kinder geopfert haben in der Zeit. Er hat das so verstanden, so soll ich. Aber als der Engel sagte, stopp, dann hat Abraham Gott wirklich gehorcht. Er hat wirklich dann zugehört. Wie viel Vertrauen hat Abraham in Gott? Ob er das korrekt verstanden hat oder nicht, dass er seinen Sohn opfern soll, wie viel Vertrauen hatte er? Er hat es im Kopf, ich muss meinen Sohn opfern, ob Gott das gemeint hat oder nicht. Wie viel Vertrauen musste er haben? Das musste ein bisschen verwirrend sein, oder? Deswegen habe ich die erste Stunde so angefangen. Nicht alle haben verstanden, wieso soll das ausgehen? Gott, du hast mir meinen Sohn geschenkt in wunderbarer Weise und jetzt soll ich ihm opfern? Aber er vertraute. dass Gott in Hebräer 11 sagt sogar, dass Gott seinen Sohn zurück ins Leben rufen kann. Hebräer 11. Und Gott schickt Abraham also zu einem Berg, um seinen Sohn zu opfern, der später der Ort sein wird, wo der Tempel gebaut wird. Er geht quasi nach Jerusalem, zu dem Tempelberg, um seinen, später der Tempelberg, später da ist, um seinen Sohn zu opfern. Für Abraham war die Entscheidung schon getroffen. Ich muss das tun. Er glaubte an die Verheißung und glaubte, dass Gott irgendwie dafür sorgen wird. Aber er weiß es nicht wie. Wie wir manchmal. Und plötzlich stand da ein, oder verfangt ein Schaf, sieht er einen Schafbock, der sich verfangen hat. Und opfert ihn anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Und wie üblich, bei viele Male sehen wir das in der Geschichte der Israeliten, wenn sie etwas mit Gott erlebt haben, ein Volk erobert haben oder im Krieg gewonnen haben, haben sie einen besonderen Namen diesem Ort gegeben. Und das heißt Jehova Jireh. Habe ich das richtig gesagt, Christian? Jireh. Gott sorgt vor. Gott ist der Versorger. Und hier wird das Konzept der stellvertretenden Erlösung eingeführt, das in dem Tod Jesu seine ganze Erfüllung findet. Ich sehe diese Parallele, diese Vergleiche mit Jesus unübersehbar. Wieder einmal beschafft Gott ein Opfer in Jesus, diesmal für alle Menschheit, für alle Nationen, für dich und für mich. Und das ist die größte Versorgung, die Gott der Menschheit gibt. Dennoch ist es nicht die einzige. Wir bitten im Vaterunser, in dem Gebet zum Beispiel, darum, dass Gott uns mit dem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Diese Bitte soll nicht unerhört bleiben, denn wir haben die Verheißung, dass Gott uns nach seinem Reichtum an Herrlichkeit versorgen wird. Gott ist unser Versorger. Und heute feiern wir Ostern. Wie es so Brauch ist, wie es so geistlich gesagt wird, wie es so biblisch ist, was sagt man? Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Genau. Lesen wir ein paar Bibelstellen. Denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Das, was unmöglich ist für uns zu tun. Gott ist so heilig. Da ist nichts, was ich tun kann. Ich kann nicht gut genug leben, um gerecht vor Gott zu stehen. Nur, dass ich Jesu Opfer annehme, daran glauben, kann ich das tun. Wir kennen diesen Vers sehr gut, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ein Leben, das jetzt anfängt, mit ihm, und geht in die Ewigkeit hinein. Hebräer 12. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in den Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und er sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Ich finde dieses Bild so schön. Es ist so hilfreich für mich. Das Bild von einer Menge von Menschen, die hinter uns stehen und uns anspornen. Und wir laufen in der Mitte zwischen dieser Menge von Menschen, die uns sagen, ja, du schaffst es, ja, komm, weiter, weiter, weiter. Und da vor uns steht Jesus und wir schauen auf ihn und hören diese Zurufe gleichzeitig, als wir auf Jesus schauen, mitten in den Kampf. Mitten in die schwierigen Zeiten, mitten in Zeiten wie letzte Woche in Gemünden, wo es mal schön war und mal schwierig war, manchmal mit den Kindern, wo wir Regen und Schnee hatten und dann kam die Sonne heraus. Ich habe gestern... Einige von euch wissen, ich schaue gern Rennen, Fahrradrennen. Meine Tochter versteht das immer noch nicht, wieso ich ein Fahrradrennen gern hinschaue. Aber es gibt ein Rennen, zwei im Jahr, die ich gern hinschaue. Tour de France, nicht alles. Kurze Zusammenfassungen reichen mir. Aber ein Rennen, was ich gerne, es war 5 Stunden lang, oder war es 6, war gestern. Nee, Sonntag vor einer Woche. Ich habe das aufgenommen, weil ich nicht da war. Wer kann raten, wer das war? Welches Rennen? Berühmt, hart, dreckig. Oh. Paris-Roubaix. Von Paris bis Roubaix, Frankreich. Und es gibt, das habe ich vergessen, 30 oder 29 Pavestellen, Cobblestones, auf Deutsch.
Die Steine, die...
Meine Güte, das ist schlimm. Kopfsteinpflaster. Kopfsteinstraßen. 28 Strecken von 500, 300 Meter bis 2,5, glaube ich, Kilometer lang, wo man auf ein Rennrad mit schmalen Reifen so fährt. Und so viele Stürze. Und sie sind uneben. Sie haben sie nicht fein gemacht für die Fahrer. Sie sind schrecklich. Und wenn es regnet, ist es noch schlimmer. Dann sind sie glatt. Aber die Zuschauer, das fand ich so schön. Diese ganze Menge, die Franzosen sind verrückt, an die Strecke stundenlang zu stehen und endlich für eine Sekunde, höchstens eine halbe Minute oder eine Minute, kommen die Fahrer vorbei. Und das war's. Und sie stehen stundenlang. Und wenn sie endlich ankommen, dann feuern sie die an. Wie verrückt. Und so sind diese Wolke von Zeugen, die vor uns gelebt haben. Und nicht nur die im Alten Testament, sondern Leute, die ihr kennt, die schon zum Vater gegangen sind. Sie feuern uns an und rufen, du schaffst das, du schaffst das. Glaube, glaube. Hebräer 13. Durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Jesus Christus ist der Sieger. So ein schöner Gedanke für mich, für uns, besonders an so einem Wochenende. Und so ein schönes Lied. Singen wir. Mach ich fast nie, aber ich dachte, das passt heute sehr gut. Alles zusammen und dann vielleicht haben wir auf in zwei. Nee, jetzt machen wir vier Gruppen. Nein, zwei Gruppen. Jesus Christus ist der Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Darum will ich ihn. Er gab meinem Leben Sinn und ewiges neues Leben. Darum sing ich voll von ihm. Jesus Christus, gestern und auch heute, und deshalb auch in Ewigkeiten, fasse seine Hand, er will mich führen, er hält dich für alle Zeiten. Zu hoch. Jesus Christus ist der Sieger über Hirten, Toten, Teufel, darum will ich ihn. Er gab meinem Leben Sinn und ewiges neues Leben, darum sing ich froh von ihm. Jesus, gestern und auch heute, um Ewigkeiten, fasse seine Hand, er will dich führen, er hat dich für alle Zeiten. Jesus Christus ist der Sieger über Toten, Toten, Teufel, darum will ich ihn. Er gab meinem Leben Sinn und ewiges neues Leben, darum sing ich froh von ihm. Jesus Christus ist der Sieger über Toten, Toten, Teufel, darum will ich ihn. Er gab meinem Leben Sinn und ewiges neues Leben, darum sing ich froh von ihm. Jesus Christus, gestern und auch heute, und derselbe auch in Ewigkeiten, fasse seine Hand, er will dich führen, er hält dich für alle Zeiten. Okay. Dankeschön. Jesus nimmt die Angst vom Tod weg. Das sagt uns die Schrift. Er gibt uns Hoffnung auf die Ewigkeit. Er sichert uns eine Wohnung im Himmel, wo wir mit ihm leben dürfen. Und wir freuen uns auf eine Gemeinschaft, die unvorstellbar ist. Aber das ist alles in der Zukunft. Darauf hoffen wir. Das gibt uns doch Kraft und ja, hilft uns in schwierigen Zeiten. Aber das ist alles Zukunft, habe ich gedacht. Wichtig, aber es ist einfach, dann das Ganze vor uns hinzuschieben. Sozusagen, ich denke morgen darüber nach. Ich belaste mich heute nicht damit. Für manche. Jesus ist auch für uns gestorben und auferstanden für heute. Für morgen. Hier und jetzt. Er gibt dein Leben Frieden, Sinn, er gibt dir Kraft. Ein Gemeindeleiter hat einmal gesagt, ich zitiere, Gott wird am meisten verherrlicht, wenn ich am besten in ihm zufrieden bin. Gott ist am Wirken in seinem Wort, durch seinen Geist, um deine Seele zu befriedigen oder innerlich zufriedenzustellen. Gleichzeitig verherrlicht er seinen Namen, wie er in dir wirkt und mit dir wirkt. Gottes Plan war es immer, eine Welt zu schaffen, wodurch sein Gottes Mittelpunkt, das Fundament von meiner Freude, von unserer Freude sein wird. Meine Frage an euch steht hier vor, hier oben. Ist Jesus dein Herr und Retter? Dann feiern wir heute das, was er für uns getan hat. Ist Jesus noch nicht dein Herr? Dann lasst uns heute darüber reden. Spreche mit mir. Aber wir möchten, dass alle Jesus als Herr anerkennen und an ihn glauben. Das ist unser Wunsch. Lasst uns zusammen beten. Vater, danke für diese Geschichte. Von Abraham bis zum Ende der Offenbarung. Und dass wir deinen Plan deutlich erkennen und sehen und davon lernen können. Herr Jesus, danke, dass du für uns gestorben und auferstanden bist. Dass du unsere Sünden getilgt hast, auf dich genommen hast. Und dass wir frei von der Sünde leben dürfen. Vergib uns, wenn wir doch sündigen. Wir sind noch nicht vollkommene Menschen. Danke für diesen Weg, wo wir zu dir kommen können, um Vergebung zu bitten. Und danke, Vater, dass du bereit bist, uns zu reinigen, zu waschen. Und Vater, wir bitten um deinen Segen für die Woche. Segnet uns, Herr, sodass wir ein Segen sein können. Jesus, wir beten durch deinen Namen. Amen.